Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, Selina Skogan, und offenbar nehme ich den Kollegen die Kunden weg. Zumindest höre ich das manchmal und ehrlich, ganz ehrlich, ich finde, das ist ein ziemlich spannender Satz, vor allem, weil der weniger über mich aussagt und mehr darüber, wie viel Angst in unserer Branche herrscht und auch wie viel Nichtwissen. Denn Nichtwissen, das macht auch immer Angst. Und wenn Menschen nicht verstehen, was man tut, dann ist die erste Reaktion oft Misstrauen. Das ist ja was wir irgendwie alle auch aus unserem Alltag kennen. Und erstmal fühlt man sich irgendwie gegebenenfalls angegriffen. Auch bei Pferden ist das so, die zucken dann mal zurück oder so. Aber Menschen, die machen per se dasselbe. Im Zweifelsfall schlägt es in Aggression um. Und dann höre ich solche Sätze wie, die mit ihrer Wissenschaft, die nehmen uns die Kundschaft weg. Habe ich jetzt tatsächlich schon öfters gehört, in verschiedenen Kontexten von Sportreitern, von Osteopathen, aber auch eben von Trainerkollegen. Und am Ende des Tages glaube ich ja immer ganz fest an das Gute im Menschen. Und für die eigene Angst, da kann ja niemand was. Nichtwissen macht Angst, Angst davor, überholt zu werden, Angst davor, dass man vielleicht auch selber was falsch gemacht hat und Angst davor, dass das, worauf man seine Arbeit aufgebaut hat, einfach nicht mehr reicht. Aber Wissen sollte ja eigentlich kein Angriff sein, sondern ein Werkzeug. Und wer Angst davor hat, hat nicht das falsche Gegenüber, sondern das falsche Verhältnis zu lernen. Ich sage ganz oft, und ich sage das immer wieder gerne, es geht nicht darum, nichts zu tun, aber mir geht es darum, dass wir Auswahl brauchen und dass wir mehr als eine Methode in unserem Werkzeugkoffer brauchen. Denn nicht jedes Pferd passt in dieselbe Schublade und ich finde es ziemlich vermessen, wenn wir versuchen, das gleiche System auf alle Pferde zu transportieren. Wir haben uns kürzlich bei der Trageerschöpfung darüber unterhalten und da habe ich euch so ein kleines bisschen mal aufgedröselt, wie vielschichtig das Problem Trageerschöpfung eigentlich ist. Und das können wir natürlich auf verschiedene andere Probleme auch übertragen. Ein ganz klassisches Beispiel ist das Schleppen der Hinterbeine, das eigentlich immer als Alarmsignal gesehen werden sollte. Und je nachdem, mit welcher Brille ich da jetzt drauf gucke, wenn ich aus der Brille des Reitkünstlers gucke, dann wird der wahrscheinlich sehen, dass die Hinterbeine schleppen und dann glaubt er, dass die Hanken gebeugt werden müssen, um die Hinterbeine flexibler zu machen. Und wenn ich aus dem Blick der Tensegrität da drauf gucke, dann werden die Kollegen wahrscheinlich sagen, das Pferd hat Verspannungen, tensegrale Verspannungen und Faszienverspannungen, die muss man lösen. Und wenn ich aus der Brille von anderen Kollegen da drauf guckt, dann werden die wahrscheinlich Magengeschwür diagnostizieren und alle haben ein kleines bisschen recht. Also ja, die Hanken sind steif. Frage ist jetzt, hilft Gymnastizierung oder ist da was anderes drunter? Fasziale Verspannungen haben wir auch, aber die Frage ist ja, warum haben wir diese faszialen Verspannungen? Und am Ende des Tages haben wir da wahrscheinlich eine unterschwellige Schmerzproblematik. Deswegen werden wir auch im Magen irgendwas finden. Und alles sind ganz gute Ideen, aber nichts davon guckt das ganze Konzept an. Und wenn wir aus der Perspektive der funktionellen Anatomie da drauf gucken, dann werden wir hoffentlich wahrscheinlich sehen, dass irgendwas im Recall-System nicht in Ordnung ist und dass wir da auf der richtigen Spur sind. Und dann können wir vielleicht auch das Problem lösen und hinschauen und sagen, was ist denn hier eigentlich los? Sind wir hier in dem Rahmen, wo wir überhaupt noch Training machen können? Oder brauchen wir andere Methoden, mit denen wir hier eingreifen können? Und ich kenne das auch aus meiner Perspektive und auch aus meiner Karriere. Ich kann immer nur sagen, the more I know what I don't know. Denn je nachdem, mit welchem Thema ich mich als letztes sehr intensiv befasst habe, das ist natürlich das allererste, was mir bei den Pferden, die mir vorgestellt werden, auch auffällt. Ne, habe ich mich eine Zeit lang sehr viel mit Neurologie beschäftigt, dann glaube ich, bei allen Pferden als allererstes ein neurologisches Problem zu sehen. Habe ich mich jetzt sehr lange nur mit Ernährung beschäftigt und war da auf dem einen oder anderen Kongress, dann beschäftige ich mich sehr, sehr stark wieder mit diesem Thema und alles davon hat seine Daseinsberechtigung. Und alles davon macht mir klar, dass das Thema nicht eindimensional, sondern mehrdimensional ist. Und dann müssen wir das systematisch angehen. Zurück zu der Kritik, die ich in letzter Zeit öfters mal gehört habe. Es geht ja gar nicht darum zu sagen, das Alte ist schlecht, sondern es geht auch gar nicht darum zu sagen, wir dürfen jetzt nur noch, wir müssen alles, was wir an Tradition haben, vergessen. Und alles, was wir auch an Reitlehre haben, vergessen und müssen jetzt nur noch die Wissenschaft als Maßgabe drunter legen. Was dann nämlich passiert, und auch das habe ich schon ganz oft gesehen, ist, dass wir sehr hölzerne Pferde kriegen, sehr wenig elastische Pferde kriegen und auch sehr wenig empathisches Reiten, weil wir uns nur noch an Pulswerten orientieren. Ist das denn so schwer zu verstehen, dass wir ein Quäntchen was von beiden brauchen? Also wenn wir empathische Reiter sind, dann werden wir doch nicht weniger empathische Reiter, weil wir jetzt auch wissen, in welcher Pulszone Muskelaufbau passiert. Wir werden doch nicht weniger gute Reiter, weil wir jetzt auch wissen, dass Hankenbiegung nicht die Lösung aller Probleme ist. Verdammt nochmal, da kann doch nicht so schwierig sein. Also jetzt mal ehrlich, ich habe da noch ein Beispiel für euch. Lass uns mal einmal kurz in die Menschenwelt schauen. In der Medizin hat nämlich niemand ein Problem damit. Naja, sollte man zumindest nicht. In der einen oder anderen Schrubblerblase hat man das vielleicht, aber ganz grundsätzlich hat da niemand ein Problem mit, dass man Fieber anders behandelt als einen Beinbruch. Aber in der Pferdewelt ist das ganz oft, früher ging das auch so. Und ja, früher hat man Kinder hauptsächlich mit Senfwickeln kuriert. Kann man machen, muss man aber nicht. Geht, wie war das mit der Erkältung? Dauert immer 2 Wochen, mit oder ohne Medizin, so ähnlich war das doch, ne? Und früher hat man auch gesagt, dass Menschen mit Epilepsie oder Multipler Sklerose hauptsächlich psychosomatisch krank sind, als hätten sie ihre Krankheit selbst herbeigedacht. So ein Bullshit. Also jetzt mal ehrlich, heute weiß man, das ist handfeste Physiologie, da passiert was im Gehirn, da passiert was in den Ionen untereinander und die Biochemie, die funktioniert nicht so wie bei anderen Menschen. Aber genau dieses Muster, das zieht sich auch durch die Pferdewelt. Wir pathologisieren, was wir nicht verstehen, und wenn das Pferd Symptome zeigt, die nicht ins System passen, dann suchen wir den Fehler lieber beim Menschen. Und das ist eins meiner Lieblingsthemen, weil es mich so unglaublich aufregt, denn ich habe es selber schon so oft gehört. Und ich habe euch im letzten Podcast erzählt, als wir uns über Ethik und über Geschäftsmodelle unterhalten haben, wie lange ich mich auch selber in Frage gestellt habe und selber an mir gezweifelt habe, weil ich überlegt habe, versuche ich jetzt hier reiterliche Probleme mit meinem Schulterherein wegzumedikamentieren? Kann das denn tatsächlich sein, dass ich mit diesem Pferd, was offensichtlich so schön ist und offensichtlich so viel Talent hat, einfach nicht weiterkomme, wenn ich nicht seine Grenzen, die er mir immer wieder aufzeigt, einfach überrollen will? Wenn ich ihn nicht in die erlernte Hilflosigkeit arbeiten möchte. Denn das ist ja das, was wir in unserer Bubble immer wieder hören. Ich nenne es liebevoll Besitzershaming. Und das ist ein Punkt, über den kaum jemand spricht. Denn Besitzershaming ist ein ziemlich lukratives Geschäftsmodell. Und ganz oft höre ich, das liegt am Reiter. Er hat keine klare Energie. Das ist meine Schuld. Oder auch der Besitzer überträgt seine Themen auf das Pferd. Oder der Besitzer hat ja nur Angst. Der kann sich nicht richtig durchsetzen. Und da gibt es diesen eigentlich sehr gut gemeinten und ganz schönen Leitsatz von Neindorf, der sagt, wenn das Pferd einen Fehler macht, dann such die Ursache bei dir. Wenn du sie nicht findest, suche gründlicher. Ganz grundsätzlich bin ich total d'accord mit ihm, wenn es um so Sachen geht wie der Reiter zieht zu viel am Zügel, der klemmt mit dem Schenkel, man weiß es nicht. Wenn es aber immer das rechte Hinterbein ist, das ausfällt, dann könnten wir eventuell auch mal auf die Idee kommen, beim Pferd nachzugucken. Vielleicht hat es ein Hufgeschwür, ein Stein im Huf, Spatt, Man weiß es nicht. Könnte man ja einfach mal drauf gucken. Denn natürlich hat die innere Haltung des Menschen Einfluss. Natürlich hat die deine Kompetenz als Reiter Einfluss. Das ist ja auch der Grund, warum wir nach wie vor auf dem Equidemia Campus, man könnte ja sagen, wenn wir gesunde Pferde haben oder wenn wir als Reiter so wenig Einfluss auf unsere Pferde haben, dann bringt der ganze Reitunterricht ja sowieso nichts. Das stimmt. Natürlich bringt Reitunterricht was. Natürlich bringt pädagogische Arbeit mit dem Pferd was. Das Einzige, was nicht wegmachen kann, ist Schmerzthemen. Ist so ganz simpel. Also alles immer schön dahin, wo es hingehört. Denn natürlich, ich sag's nochmal, hat die innere Haltung des Menschen Einfluss. Aber es darf nicht als Ausrede dienen. Es darf nicht als Ausrede dienen, um physiologische und biologische Realitäten einfach zu ignorieren. Ein Pferd mit Magenschmerzen braucht keinen Perspektivwechsel, sondern Diagnostik, Medikamente, angepasste Fütterung. Pferd mit Schmerzen im Bewegungsapparat braucht auch keine bessere Energie, sondern Tierarzt. Und wenn wir ein Pferd haben, das unglücklicherweise an einer neurologischen Erkrankung leidet, ja, dann brauchen wir aber mal vor allem, also brauchen wir viele gute Wünsche, aber auch da können wir als Besitzer relativ wenig machen. Wir können natürlich versuchen, das Training so abzustimmen und je nachdem, wie stark die pathologische Einschränkung ist, wird ein angepasstes Training, ein angepasster Trainingsplan, eine angepasste Haltung, eine angepasste Fütterung natürlich helfen. Aber wir müssen uns immer klar darüber sein, macht das Ursprungsproblem nicht weg. Es ist mehr und nicht weniger als Management. Es ist nicht mehr und nicht weniger als eine Erhaltung des Ist-Zustandes, vielleicht eine kleine Verbesserung. Es geht ja nicht weg, es ist Management, es ist keine Rehabilitation, muss man ganz klar sagen. Es wird keine Rehabilitation geben, sondern es ist Management. Wir versuchen, das Beste draus zu machen und für uns alle, für den Besitzer, aber auch für das Pferd eine möglichst gute Lebensqualität rauszuholen, ohne ins Micromanagement zu kommen. Aber es ist natürlich total bequem, dem Besitzer die Schuld zuzugeben. Ich habe ja mal irgendwann gehört, das fand ich auch ganz spannend, das wäre meine Schuld, dass meine Pferde so krank wären. Ich hätte mir ja nur kranke Pferde ausgesucht, damit ich, wie war das noch? Damit ich eine Ausrede habe, falls ich nicht erfolgreich bin. Fand ich jetzt auch einen spannenden Ansatz. Kann man machen, muss man aber nicht. Könnte man vielleicht auch überlegen, wenn man Leuten sowas sagt, wie die sich dabei fühlen. Ne? Die haben ja sowieso schon so ein Päckchen zu tragen, wenn die zu Hause chronisch kranke oder insgesamt kranke Pferde haben. Verschiebt also einfach nur das Problem, schützt das eigene Geschäftsmodell, schützt den Trainer im Zweifelsfall davor, sich selber zu hinterfragen, aber auch sich selber weiterzuentwickeln. Denn das ist das, was gute Trainer machen. Die entwickeln sich weiter oder auch gute Therapeuten, gute Osteopathen. Wir entwickeln uns weiter. Wir gucken nach der einen oder anderen Fortbildung und wir schließen vor allem gewisse Dinge nicht kategorisch aus. Im Zweifelsfall geht man immer davon aus, dass das Pferd recht hat. Und es gibt immer mal wieder Momente, wo zum Beispiel die Kollegen, die hauptsächlich mit Sektionen unterwegs sind, die eine oder andere Pathologie am sezierten Pferd feststellen oder auch hinterher, mittlerweile sichern die ja immer alle Proben und auch hinterher im Labor was feststellen, was beim Pferd bis zu dem Moment einfach noch nicht nachgewiesen werden konnte, jetzt aber nachgewiesen wurde. Das ist natürlich wissenschaftlich gesehen total hochspannend und ich bin immer sehr dankbar, wenn die Kollegen solche Fälle mit mir teilen und ich stehe immer daneben und staune, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber spätestens seitdem ich solche Gespräche führe, würde ich immer sagen, im Zweifel für den Angeklagten oder in diesem Fall im Zweifel für das Pferd. Wenn das Pferd sagt, es kann es nicht, dann kann es das nicht. Egal, ob ich den Nachweis jetzt schon finden kann oder nicht. Und dann muss ich überlegen, als Therapeut, als Trainer, als Verantwortlicher, der diesen Prozess begleitet, wie können wir hier intervenieren? Können wir hier intervenieren? Und im Zweifelsfall, wenn wir gar nicht mehr weiter wissen, könnten wir uns ja an den Emotionen des Pferdes orientieren. Also, wie fühlt das Pferd sich im Training? Sind die Öhrchen vielleicht mal vorne? Geht der Schweif wie ein Propeller? So. Also, ich verlange ja immer überhaupt nicht, dass Bewegung perfekt ist. Das muss die gar nicht sein. Aber ich verlange, dass das Pferd dabei Spaß hat. Das finde ich irgendwie eine ganz wilde Sache. Denn wir kommen immer dann in Probleme oder Trainer kommen immer dann in Probleme oder auch aus Therapeuten oder auch, ne, hier setz ein Berufsfeld ein, wir kommen immer dann in Probleme, wenn wir für alle Pferde dieselbe Methode anwenden möchten. Das ist wieder so ein Äquivalent zum hier Brigitte-Diät-Mythos, kennt ihr vielleicht noch, ne? Abnehmen in 2 Wochen, macht dies, funktioniert garantiert bei jedem. Ja, schön wär's. Wenn das Leben so einfach wäre, wäre ich viele tausend Euro reicher. Dann würde ich mich auch den Online-Kurs für 6.000 Euro verkaufen. Tue ich aber nicht, weil ich dummerweise irgendwie noch den Anspruch habe, dass ich mir morgens im Spiegel ins Gesicht gucken will, ohne mich zu Tode zu schämen. Und ich kann euch sagen, jeder einzelne Fall, der hier auf den Tisch kommt, der berührt mich in seiner Art und Weise. Und bei jedem einzelnen Pferd habe ich und auch die Kollegen, mit denen ich im Team arbeite, wir haben alle den Wunsch, helfen zu können. Und jeder von uns würde einiges dafür geben, die klassische Hero Story zu erzählen und euch zu verkaufen. Wenn ihr dieses Zauberpulver anwendet, dann wird alles wieder gut. Wir haben kürzlich überlegt, wir haben hier bei uns im Hof so einen ganz wilden Reha-Fall stehen. Der ist im Sommer ja verunglückt. Er hatte wir wissen nicht genau, was passiert ist, aber sieht ein bisschen so aus, als wäre das Pferd vom Berg gefallen, hat sich Muskelrisse dabei zugezogen. Und hat aus dem Cortisolüberschuss eine Hufrehe geschossen, so alles ganz ungünstig, wie man sich das nur so wünschen kann. Und dieses Pferd hat innerhalb von 3 Monaten eine erstaunliche Rehabilitation hingelegt, die wir alle nicht fassen konnten. Das ist einer dieser Fälle, die so richtig schön sind, die so richtig Spaß machen, auch zu begleiten. Und wir haben öfters an der Stelle schon mal überlegt, ob wir vielleicht den Zauberlöwenzahn, den meine Tochter pflückt und dem Pony immer wieder vorbeibringt, in seinen Krankenbereich, ob wir daraus vielleicht ein Geschäftsmodell machen sollen. Ich finde die Idee ganz großartig. Wir würden viel Geld verdienen, euren Pferden wäre geholfen, würde ich total gerne machen. Ja, wenn es denn nur funktionieren würde. Also natürlich ist es schön, natürlich ist es ein guter, vor allem auch ein guter Marketingtrick. Dann suche ich mir die 3 Pferde unter 5.000 raus, bei denen es geklappt hat. Den habe ich den Löwenzahn gegeben, die zeige ich dann auf Instagram und jetzt transportieren wir das auf alle anderen Pferde, die uns so unter die Füße kommen. Also jetzt mal ehrlich, wäre doch eine schöne Lösung, oder? Finde ich auch. Ja, finde ich jetzt auch. Klappt aber nicht. Klappt garantiert nicht. Klappt nämlich bei den anderen 4.997 Pferden leider nicht, weil jeder davon ein anderes Thema hat und ein anderes Problem hat. Jetzt hat eine Kollegin, mit der ich kürzlich Kaffee getrunken habe, zu mir gesagt: Ja, aber Selina, was soll ich denn da noch unterrichten? Ja, das, was das Pferd braucht. Wie wäre es denn damit? Das heißt also, wenn wir hier ein Pferd haben, ich habe mich auch mit der anderen Kollegin unterhalten, die gesagt hat, die ist hauptberuflich Osteopathin und die hat das Gleiche, die erlebt genau das Gleiche wie ich, eine sehr qualifizierte Kollegin, fährt zum Pferd, guckt sich das an und sagt, das Pferd hat ein Problem, osteopathisch lösen kann ich das leider nicht. Das ist natürlich einfach dann auch total ehrlich. Wir können ja trotzdem mit Körperarbeit begleiten, wir können ja trotzdem mit Osteopathie, mit Massage, mit ich weiß nicht was begleiten. Aber es wäre natürlich auch ganz klug, wenn wir noch die eine oder andere Methode in unserem Werkzeugkoffer haben. Vielleicht wissen wir, wie man Trainingspläne schreibt. Vielleicht haben wir uns in Ganganalyse fortgebildet. Können wir dem Besitzer helfen, das systematisch abzugrenzen? Ich erlebe ja auch immer wieder solche Fälle. Gerade letzte Woche die Schülerin noch im Unterricht gehabt mit einem älteren Pferd. Die hatten sehr proteinarmes Heu letzten Winter. Die Kundin weiß zwar, wie eine Ration berechnet wird, hat aber irgendwie hat's verpennt. Kann ja mal passieren. Und auf einmal hat er im Februar angefangen, die Hinterbeine zu schleppen. Und wir dachten schon, oh, was ist denn hier los? Bis wir auf die Ration geguckt haben und gesagt haben, ach Mensch, versorgen wir den doch mal wieder bedarfsgerecht und 2 Wochen später hatten wir ein neues Pferd. Darum geht's doch. Wir müssen doch ausreichend Werkzeuge in unserem Koffer haben, um die Pferde dann auch da zu begleiten und da abzuholen, wo wir auch helfen können. Wir hätten jetzt auch sagen können, oh, das Pferd schleppt beide Hinterbeine, dann machen wir mal ganz viel Diagnostik, dann wäre der Besitzer viel 1.000 Euro ärmer geworden und das Pferd hätte immer noch keine Hilfe gehabt. Hätte man sicherlich irgendwas gefunden, was man anspritzen kann. Das Problem der Unterversorgung wäre aber immer noch da gewesen. Und deswegen mag ich diese systematische Arbeitsweise so gerne, die wir bei Equidemia haben, wo wir immer sagen, okay, wir fangen mal mit einer Ganganalyse an, dann gucken wir mal weiter, wir stellen den mal bedarfsgerecht ein. Und gucken wir mal weiter, muss jetzt Diagnostik gemacht werden, ja oder nein? Wenn das Thema sich schon verbessert hat, dann trainieren wir mal an. Hat er sich nach 4 bis 6 Wochen immer noch nicht verbessert? Ja, dann müssen wir Diagnostik machen, spätestens dann. Und spätestens dann sollten wir auch gesehen haben, ob da irgendwie ein verdecktes Problem drunter liegt oder nicht. Systematisch abgrenzen ist ja eins der Zauberwörter, wenn wir Zeit und Geld sparen wollen und trotzdem vor allem auch noch Spaß haben wollen mit unseren Pferden. Ich würde euch auch gerne Fernheilung übers Telefon oder so verkaufen, funktioniert aber nicht. Ja, also außer auf dem Bankkonto des Heilers, da funktioniert das ganz gut. Aber für alle anderen, die in diesem Prozess beteiligt sind, funktioniert das leider überhaupt gar nicht. Und ich glaube, viele von uns sind in diesen Beruf gegangen, weil wir Pferde lieben. Aber irgendwo auf dem Weg zwischen Idealismus und Alltag wird aus dieser Berufung natürlich oft auch ein Job. Na klar, ne? Wir müssen irgendwie die Familie ernähren, das Haus bezahlen, die Wohnung bezahlen, die Krankenversicherung bezahlen und so weiter und so weiter. Und da muss man sich natürlich immer wieder fragen, für wie viel Idealismus habe ich auch Platz in meinem Portemonnaie? Aber da kommen wir doch wieder an den Punkt von, ich wünsche mir, dass wir als Trainer mehr Werkzeuge in der Tasche haben, damit wir dann auch bedarfsgerecht begleiten können. Vielleicht komme ich zu diesem Pferd und muss sagen, also Reitunterricht ist jetzt vielleicht nicht das Mittel der Wahl, denn offensichtlich hat der irgendwie, lass uns bei der Trageerschöpfung bleiben. Offensichtlich haben wir ein trageerschöpftes Pferd, aber vielleicht kann ich dem Kunden und dem Pferd weiterhelfen und sagen, lass doch eine Ganganalyse machen und lass uns doch mal systematisch abgrenzen, ob wir im Bereich der Trainierbarkeit sind, ja oder nein. Lass uns doch mal die Hufe angucken und lass uns doch mal gucken, ob wenn dein Pferd so läuft, wie es läuft, wenn dein Pferd läuft wie auf Eiern, ob ich dir vielleicht hier 2, 3 gute Tipps geben kann, wie wir anfangen können, die Situation zu verbessern. Denn in der Regel holen uns Besitzer doch dazu, nicht weil die glauben, wir können das Problem wegzaubern, sondern weil die sich ganz handfeste Hilfestellung mit den Alltagsproblemen erwarten. Und bei dem einen oder anderen ist das das Anbinden am Putzplatz. Bei dem nächsten ist das Problem im Gangbild und bei dem übernächsten ist das Sitztraining und alles davon hat seine Daseinsberechtigung. Und ja, wir haben im Pferdebereich dieses Problem, dass es eigentlich keine ordentliche Ausbildung für uns gibt und dass wir uns alle über Jahre und Jahrzehnte unser Werkzeug zusammensammeln müssen. Einer der Gründe, warum wir angefangen haben oder warum ich die Masterclass gegründet habe, weil wir genau dieses, ne, das ist genau mein Thema, das ist genau das, was ich erlebt habe in meinem Leben. Ich immer gedacht habe, Mensch, und jetzt hole ich mir noch ein Werkzeug dazu und jetzt muss ich noch fertig sein. Aber war ich nicht, weil ich immer wieder an den Fällen hängen geblieben bin, denen ich nicht helfen konnte. Und auch jetzt finde ich das noch spannend, mit den Kollegen im Austausch zu sein und mir neue Perspektiven anzuhören. Also finde ich total hochgradig spannend. Und wir lernen ja immer weiter. Das ist das Schöne daran. Wir lernen immer weiter und wir können immer besser oder immer gezielter eigentlich helfen. Das ist ja kein Job, den man des Geldes wegen macht. Ah, also jeder, der wirklich mit Pferden arbeitet und wirklich mit Pferdemenschen auch arbeitet, das ist, der weiß, das ist ein Job, der ist nur begrenzt skalierbar. Das ist oft ein Job, der einen nachts wach hält und wo man nachdenkt, was man eventuell übersehen hat. Gerade wenn es mal schief geht, ich hätte auch so gerne eine Glaskugel vor mir stehen, aber manchmal ist das Problem so vielschichtig, dass wir vielleicht im ersten Versuch auch daneben tippen und weitersuchen müssen. Aber genau das ist Berufung und genau deswegen gehört Ethik ja auch dazu. Wenn wir jetzt die wissenschaftliche Perspektive dazu nehmen, dann müssen wir ja gar nicht alle Wissenschaftler werden. Ich bin auch kein Wissenschaftler, aber ich kann lesen. Und wenn man lesen kann, hilft das ganz ungemein. Wenn man lesen kann, dann weiß man auch, wie man Google bedient oder wie man PubMed bedient und wie man Suchbegriffe eingibt und wo man auf der einen oder anderen Ebene Hilfe finden kann, wenn man selber nicht mehr weiter weiß. Und manchmal hilft einfach auch zur Schule gehen. Das muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Da hilft alles Reden nichts. Wir müssen uns natürlich auch angucken, ja, Lesen hilft, aber wir müssen uns natürlich auch angucken, wo kriegen wir unsere Informationen her? Spoiler, Facebook ist ein schlechter Ort dafür. Manchmal muss man einfach auch zur Schule gehen. Manchmal muss man einfach auch qualifizierte Referenten haben, qualifizierte Lehrer haben, die wissen, was sie unterrichten, die selber vielleicht in der Forschung tätig sind oder die selber schon sehr viele Pferdejahre Erfahrung haben und auch wissen, was sie nicht wissen. Denn mir ist die Antwort von, wir wissen es einfach nicht, tausendmal lieber, als wenn mir jemand Mist verkauft. Die nicht glauben, Leute, die nicht glauben, die nicht fühlen, nicht hoffen, sondern die tatsächlich einfach wissen und die im Zweifelsfall wissen, wen man fragen kann, wenn sie es nicht selber wissen. Und das ist sicherlich eine meiner großen Stärken. Ich weiß, was ich nicht weiß. Und ich weiß, wo meine Grenzen sind. Und ich weiß, wo ich zum Kunden auch ehrlich sein muss und manchmal auch sagen muss, an dieser Stelle wird es nicht mehr besser werden. Ich helfe dir gerne bis hierhin weiter. Ich helfe dir gerne, Zeit schön zu verbringen, aber auch zu sagen, wir werden aus dem 28-Jährigen keinen Dreijährigen mehr machen. Alles andere wäre einfach vermessen und auch dem Pferd, auch vor allem dem alten Pferd gegenüber, überhaupt nicht fair. Wissen fällt nicht vom Himmel. Wissen steht also in Studien, in Fachliteratur, in Kursen. Es entsteht im Austausch mit anderen Kollegen. Und es entsteht da, wo wir wirklich unser Ego hinter uns lassen können und neugierig sind, neugierig sein dürfen auch. Wisst ihr, wir verlangen von unseren Pferden, von unseren Schülern lebenslanges Lernen. Ich fände jetzt die Idee nicht so schlecht, das selber einfach auch vorzumachen. Und ich weiß, viele halten Wissen auch für Macht. Ist es sicherlich auch zum Teil. Ist aber jetzt auch nichts, was man irgendwie in seinem stillen Kämmerlein horten kann oder horten sollte. Ich finde, Wissen verliert seinen Wert, wenn man es nicht teilt. Und wenn ich Wissen zurückhalte, wenn ich mich unersetzlich mache, dann bin ich kein Experte, dann bin ich ein Flaschenhals. Das ist ja völliger Quatsch. Wissen muss geteilt werden. Das bedeutet nicht, wir geben alles kostenlos raus. Natürlich müssen auch wir unsere Rechnungen bezahlen. Aber es bedeutet, wir übernehmen Verantwortung. Wir teilen unsere Fehler, wir teilen unsere Learnings, damit andere nicht dieselben Fehler machen müssen wie wir. Und manchmal bedeutet das, dass sich dadurch Dinge verändern können. Und das ist ja auch der Sinn von Fortschritt. Denn wir reden ganz viel über Training, aber ganz erstaunlich selten darüber, was wir da eigentlich trainieren. Trainieren wir Muskeln, trainieren wir Koordination. Trainieren wir Kompensationsstrategien? Hat das Pferd vielleicht eine Sehnenproblematik? Haben wir ein Problem im passiven Trageapparat? Was ist denn hier eigentlich los? Wir müssen doch wissen, was diese Übung im Körper bewirkt und auf welchen Ebenen. Wir müssen doch wissen, was das Pferd überhaupt braucht. Auch nicht nur zum Leben, sondern zum Überleben. Und dann ist es Training und kein Glücksspiel. Ich stelle mir immer vor, wenn der Fußballtrainer so wenig über Physiologie wüsste, wie wir das oft im Pferdebereich wissen, das ist schon, ja, dann wäre das irgendwie mehr so ein Glücksspiel, ne, als alles andere. Nochmal als Beispiel die thorakale Schlinge. Wir haben uns da im Bereich der Tragererschöpfung lange drüber unterhalten. Ich glaube, auch im Magen-Podcast haben wir lange drüber gesprochen. Denn alle reden irgendwie davon, ist ja jetzt so das neue Modewort. Aber kaum jemand weiß, welche Muskeln es überhaupt sind, wie die funktionieren und wie sie beeinflusst werden. Und dass es da noch viel mehr Einflussfaktoren gibt, außer Adipositas, sicherlich ein wichtiger Einflussfaktor, aber nicht der einzige. Und außer Dauertrab. Da gibt noch ein bisschen mehr, ne? Zwischen Schwarz und Weiß. Gibt immer noch ein bisschen mehr dazwischen. Echtes Training bedeutet also auch, oder wenn wir Pferden wirklich helfen wollen, dann müssen wir ein bisschen Physiologie auf der Platte haben. Und dann müssen wir vor allem auch wissen, wie Bewegung entsteht, aus welchen Elementen Bewegung entsteht, welche Faktoren da reingehören und dass wir hier sicherlich die Physiologie haben, aber eben auch die Neurologie und auch die Ernährung. Und alles zusammen macht dann ein rundes Bild. Also ja, vielleicht zerstöre ich das Geschäft, vielleicht nehme ich dem einen oder anderen die Kunden weg, aber sicherlich nicht, weil ich jemanden schaden möchte, sondern weil ich mich bemühe, mit bei einem Paradigmenshift zu helfen, eine Branche aufzubauen, in der Wissen viel mehr zählt als Meinung und in der Ethik mehr bedeutet als Ego. Wenn du das genauso hörst, dann gehörst du längst zu uns. Im Equidemia Campus findest du einen Raum, um zu lernen, zu hinterfragen und vor allem Verantwortung zu übernehmen. Und da könnt ihr so ein bisschen in real life auch meine Veränderung mitmachen. Wir haben ganz viele Videos dabei, wo es nur um akademische Reitkunst geht und dann auch in den letzten Jahren immer mehr Physiologie, immer mehr Ernährung, immer mehr alles, was rund um Pferde glücklich macht. Für dich, für dein Pferd, für die Zukunft und für eine Zukunft, in der Ethik kein Trend ist, sondern ein Standard. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende, eine gute Woche. Ich bin diese Woche im Frankfurter Raum und erzähle was über den Mythos der natürlichen Schiefe. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.